Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend Ihnen allen zusammen. Fast täglich werden jetzt Absagen wichtiger Veranstaltungen bekannt gegeben. Was nachmittags noch mit einem Fragezeichen formuliert wurde, gilt Stunden später nicht mehr. Jetzt sind auch die Filmfestspiele in Cannes abgesagt. Sie finden bestenfalls Ende Juni oder Anfang Juli statt. Wir schauen auf das Machbare und das Nötige. Die Pandemie zwingt Kunstmessen zu neuen Strategien. Die Art Basel gibt es jetzt auch digital. Wir fragen, ob der Nothilfeplan der Bundesregierung für Solo-Selbstständige ausreicht, um Künstlerinnen zu helfen. Und wir sprechen mit dem Schriftsteller Eugen Ruge über seine literarisch-filmischen Pläne für Mainz, denn er ist der neue Stadtschreiber.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Anfang Februar fügte sich die weltweit größte Kunstmesse, die Art Basel, dem Druck von Galerien und Öffentlichkeit und sagte ihre für den März geplante Frühjahrskunstmesse Art Basel Hongkong wegen der Corona-Krise, die in China ihren Höhepunkt erreicht hatte, ab. Kunstmarktkenner fragen sich, ob die Art Basel Hongkong die kurzfristige Absage überhaupt verkraften kann, zumal falls im Juni wirklich auch die Hauptmesse in der Schweiz noch gestrichen wird. Einstweilen versuchen die Schweizer Messemacher gegenzusteuern, indem sie, wie viele andere Kunstinstitutionen auch, auf das Internet ausweichen. Ab morgen wird eine Online-Version der Art Basel Hongkong ins Netz gestellt. 90% aller Galerien, die nach Hongkong gereist wären, zeigen ihre Kunst in den Online-Viewing Rooms. Der Kunstkritiker Carsten Probst hatte schon vorzeitig Zugang. Wie, Carsten Probst, funktioniert eine solche Online-Kunstmesse? Was sieht man?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man meldet sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse und einem Passwort, das man generieren muss, da an und muss also keine großen persönlichen Daten erstmal angeben. Dann klickt man eben so auf dieses eigens vorbereitete Portal Online Viewing Rooms und da finden Sie dann in einer langen Liste untereinander jetzt in diesem Fall die 238 Galerien, die ich gezählt habe, die also teilnehmen und darunter dann eben die vielen kleineren, durchaus auch die großen Player, die Stammkunden der Art Basel wie Gagosian, Hauser und Wirth, Kuriman Soto, Lelong, Sprüdmager, Seno X und so weiter, also wirklich also die großen Player. Und wenn sie dann eben eintreten in diese virtuellen Messekojen, wird ihnen zunächst so eine Einführung durch die Galerie zu ihrem Auftritt angezeigt und danach ja so die Wand einer Messekoje mit Sitzbank davor, also ganz meditativ, wie es auf einer Messe eigentlich niemals wäre. Und dann können Sie auf dieser Wand so einzelne Bilder anschauen und mit der Hilfe von Pfeiltasten durchwechseln quasi. Und zu jedem Bild erscheint dann rechts der Titel, der Künstler oder die Künstlerin, das Entstehungsdatum und darunter der ungefähre Preis. Das ist fast transparenter, als es auf einer Messe wäre eigentlich. Also zum Beispiel Galerie Konrad Fischer, eine Bodenarbeit von Karl André von 1994 aus so doppelt gelegten Kupferplatten auf dem Boden, Preis 1,2 Millionen oder in der mittleren Preisklasse zum Beispiel bei 10UX aus Antwerpen die Malereien der deutsch-koreanischen Künstlerin Song Yun-suk. $30.000 oder im unteren Preissegment zum Beispiel der thailändische Aktivist und Künstler Shloyanon Siripol, der bei Bangkok City City mit Zeichnungen ungefähr so um $10.000 vertreten ist. Also Sie können dann mit der Galerie über einen Button in Kontakt treten, eine Kaufanfrage platzieren. Das erinnert so ein bisschen an das, was wir von großen Auktionshäusern kennen, wo Sie also quasi während der Auktion diese Bilder durchrauschen lassen können und damit bieten können.
Beschaulichkeit, Ruhe, Transparenz ist ja eigentlich ganz schön. Meinen Sie, dass die Online-Version dann die Kunstmesse, also die echte, ersetzen kann?
Es gibt ja auch schon Angebote im Kunsthandel, Online-Angebote. Die Art Basel hat schon verlauten lassen, dass sie dieses Online-Angebot künftig beibehalten möchte. Allerdings nur so quasi begleitend zu den richtigen Kunstmessen, also auf diesen Messebesuch. Darauf kann man nicht verzichten. Die brauchen ja auch die Eintrittsgelder. Das soll das also gar nicht ersetzen in dem Sinn. Die Bildqualität ist auch nicht so besonders. Das sind eigentlich oft vielmals nur so aus Katalogen rausgescannte Abbildungen. Sie können das zwar in Ausschnitt noch einmal so ein bisschen ranzoomen, aber gerade bei Werken, die eben nicht flach auf der Wand hängen, sondern gerade bei Skulpturinstallationen haben Sie wirklich diesen fehlenden räumlichen Eindruck und natürlich auch fehlt die Möglichkeit, spontane Entdeckungen zu machen, Leute zu treffen, sich auszutauschen oder sich langsam zu so einem Kaufpreis vorzutasten. Dieses ganze Erlebnis im Raum ist natürlich nicht da.
Also kein Messemodell der Zukunft. Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Umstände der Messeabsage schauen. Wie groß sind denn die Erschütterungen für die Schweizer Messegesellschaft, die ja schon vor der Corona-Krise angeschlagen war?
Ja, also erstmal muss man natürlich auch nochmal zur Vorgeschichte sagen, das Handling der Corona-Krise durch die Art Basel hat ihr viel Misstrauen eingebracht, beziehungsweise sie hat Vertrauen verspielt, weil sie diese Absage so lange rausgezögert hat. Also das war ja schon eigentlich im letzten Jahr durch diese Hongkonger Unruhen war es schon so ein bisschen im Gerüchtemodus, dass die Messe abgesagt werden könnte. Jetzt kam dazu, die Galerien haben ihre Werke teilweise schon per Schiff nach Hongkong geschickt. Das hat einen Vorlauf von ungefähr 40 Tagen. Und zu diesem Zeitpunkt, also schon nachdem die abgeschickt worden waren, kam erst die Absage. Dann waren auch Hotels und die ganzen Flugreisen und so weiter schon gebucht. Also die Art Basel hat Verluste für die Galerien dadurch zu entschärfen versucht, dass sie 75% der Standkosten zurückgezahlt hat. Aber das Zögern offenbart natürlich, dass die Schweizer Messe in der Sache überhaupt keinen Spaß mehr versteht. Also die haben wirklich finanzielle Sorgen, weil ihnen eben diese Standgebühren und auch natürlich die Eintrittsgelder verloren gehen. Das können die nicht mehr ohne weiteres verkraften, weil natürlich die Messe selber schon vorher in finanziellen Schwierigkeiten war. Und jetzt ist davon die Rede zum Beispiel, dass sie ihr Privatkapital, dass sie die Messe an die Börse stärker bringen. Das würde, wenn das gelingt, wäre das aber nur mittelfristig möglich und das würde natürlich auch den Charakter der Art Basel stark verändern.
Würden Sie meinen, Carsten Probst, dass der globale Kunstmarkt gerade in seine größte Krise hineintrudelt?
Das fühlt sich so ein bisschen tatsächlich so an. Ich kenne ja selber viele Künstler, die jetzt auch wirklich leiden, muss man sagen. Für viele ist das ganz drastisch, auch für die Leute, die an der Produktion von solchen Messen beteiligt sind, handwerklich oder an der Produktion von Kunstwerken. Deren Aufträge sind natürlich massenhaft weggebrochen. Und für Galerien, muss man auch sagen, die keine Rücklagen haben oder wenig, ist es natürlich ebenso desaströs. Also wenn jetzt so Rettungsschirmen die Rede ist, die können etwas überbrücken, aber nicht längerfristig sozusagen. Wenn es also gelingt, das zu überbrücken, dann kann man sich über die nächsten Monate retten. Andererseits muss man sagen, der Kunstmarkt hat ja von der Finanzkrise profitiert 2008, 2009. Danach stieg man in die Kunst ein, um sie sozusagen als spekulativen Handelsplatz sozusagen, als Alternative zu Aktien und ähnlichen Sachen zu entdecken. Aber die Frage ist, ob das jetzt bei dieser Art von Krise genauso wäre, die so tief in diese Wirtschaftsstrukturen einschneidet. Die Wirtschaftswelt wird nicht mehr dieselbe sein und ich denke, die ohnehin schon bestehenden Probleme der globalen Wirtschaft, was wir jetzt sehen, bestehen weiter. Also es scheint ein großer Umbruch im Gange zu sein und ob es auch eine Krise wird, hängt nicht zuletzt auch von politischen Regelungen ab.
Nicht nur Museen und Galerien, auch die weltgrößte Kunstmesse weicht mit ihren Beständen bzw. Angeboten ins Netz aus. Über die Krise und Zukunft der Art Basel habe ich mit Carsten Probst gesprochen. Danke fürs Kommen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der erste gesellschaftliche Bereich, der aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 heruntergefahren wurde, betraf die kulturellen Versammlungsorte. Konzertsäle, Opernhäuser und Theater. In Deutschland sollen die Bühnen bis zum 19. April geschlossen bleiben. In anderen europäischen Ländern bleiben sie ähnlich lange dicht. Die europäischen Theater im Stresstest. Näheres dazu von Eberhard Spreng.
Die Theater sind geschlossen und arbeiten doch fieberhaft. Nicht auf den Bühnen, sondern in den Intendanzen und Geschäftsführungen. Im Krisenmodus müssen sie herausfinden, wie die künstlerischen und finanziellen Verluste abgemildert werden können. In der Berliner Schaubühne erklärt Direktoriumsmitglied Tobias Veit die Folgen der Schließung für sein Haus.
Vor allem natürlich, dass die Schaubühne direkt und unmittelbar in eine wirtschaftliche Schieflage kommt. Die Einnahmen für diese Zeit, ein guter Monat, entfallen. Das sind mehrere hunderttausend Euro. Gastspiele wurden schon abgesagt und damit sind wir bei Verlusten weit über einer halben Million. Und wenn wir davon ausgehen, dass das mit dem 19. April nicht unbedingt zu Ende ist, kommen wir in einen Bereich, wo wir mehr als 1 Million, wenn nicht sogar 2 Millionen Verluste haben. Und das werden wir ganz sicher nicht mehr aus eigener Kraft stemmen können.
In Frankreich leitet Stéphane Braunschweig mit dem Théâtre de l'Odéon eines der wichtigsten französischen Nationaltheater. Dort hätte in diesen Tagen eigentlich Isabelle Huppert auftreten sollen. Die Premiere konnte noch stattfinden, bevor das Aufführungsverbot die Pariser Bühne erreichte. Für die französischen Theater werden die Konsequenzen der Corona-Pandemie und der Aufführungsstopps von 2 Faktoren abhängen. Der erste ist die Dauer der Theaterschließungen, also die Frage, wie viele Inszenierungen annulliert werden. Der zweite Faktor ist die Frage, ob der Staat die Verluste an der Theaterkasse ausgleicht. Das ist hier nicht wie in Deutschland. Wir arbeiten mit freien Kompanien, die eigene Förderungen haben. Und die wollen wir nicht hängen lassen. Wir wollen den Verträgen gerecht werden und sie bezahlen, auch wenn wir die Aufführungen absagen müssen. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte bereits Hilfen zugesagt. Aber werden die angekündigten 5 Millionen Euro aus dem heute beschlossenen staatlichen Kulturhilfspaket reichen für die großen Theaterhäuser und die freie Szene? Die französische Theaterlandschaft ist ohne sie nicht denkbar. Aber wird das auch für Deutschland gelten? Kulturstaatsministerin Monika Grütters will sich dafür einsetzen. Aber wie geht das Theater in seiner derzeitigen Suche nach Möglichkeiten der Kostensenkung mit seinen Mitarbeitern um? Tobias Veit denkt an Kurzarbeit, Abbau der Überstunden oder Urlaub.
Was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das sind ja auch ganz schnell gehörige Verluste, mit denen der Einzelne oder die Einzelne kaum umzugehen weiß, ganz zu schweigen von den Gästen und freien Künstlern, deren Verträge jetzt nicht durchgeführt werden können, die wir teilweise nicht auszahlen können, weil wir bestimmte Klauseln haben, in denen wir dann auch nicht verpflichtet sind, die auszuzahlen, so gerne wir das im Einzelfall natürlich eigentlich wollen, womit wir dann auch die einzelnen Künstler in eine sehr prekäre Lage schnell versetzen.
Die Schaubühne ist als gefördertes Privattheater in einer etwas anderen Situation als die öffentlichen Bühnen. Sie muss mit 30% einen erheblich höheren Anteil ihrer Kosten selbst tragen und dabei spielt neben den Einnahmen an der eigenen Theaterkasse der nun eingestellte Tourneebetrieb eine große Rolle. Auch in Schweden ruht der Theaterbetrieb. Das Göteborger Stadttheater leitet Björn Sandmark und auch er sieht in der gegenwärtigen Krise vor allem die kleineren Häuser in Gefahr.
Die Kultusministerin hat gesagt, sie wird die Sache untersuchen, ob es eine Möglichkeit gibt, die freien Bühnen zu unterstützen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Noch ist nichts entschieden.
Wichtig wäre jetzt die Solidarität zwischen den besser abgesicherten öffentlichen Kulturbetrieben und der prekär finanzierten freien Szene und der kleinen Privattheater. Schon seit Jahren haben sich die beiden Sektoren in Koproduktionen und Kooperationen auch in Deutschland immer mehr angenähert. Aber die Corona-Krise könnte dies wieder zunichte machen. Dem Publikum jedenfalls empfiehlt eine Solidaritätsinitiative unter dem Hashtag Meine Karte, meine Bühne, auf die Rückerstattung von Tickets für nun abgesagte Veranstaltungen zu verzichten und will damit vor allem den Schwächeren der Bühnenlandschaft helfen. Im schweizerischen Lausanne überlegt Theaterdirektor Vincent Baudrier, wie der verlorene Faden der Verbindung von Bühne und Publikum wieder aufgenommen werden kann und will aus dem digitalen Medienarchiv des Hauses Interviews mit Künstlern und weiteres Videomaterial streamen. Im Moment passiert exakt das Gegenteil dessen, wofür es das Theater gibt. Die Menschen an einem bestimmten Ort und für eine bestimmte Zeit zusammenzubringen, um gemeinsam den Künstlern zuzuhören und sich in deren Vision der Welt hineinzuversetzen. Die jetzige Distanzierung und das Ende der Versammlung sind das genaue Gegenteil. Da muss später wieder etwas völlig neu aufgebaut werden. Derzeit ist die Corona-Krise fast ausschließlich als massive Bedrohung der Gesundheit mit ihren gewaltigen Auswirkungen auf die Wirtschaft im Bewusstsein. Schnell aber kann sie sich auch zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Krise ausweiten. Die Frage, wie wollen wir zusammenleben, war immer eine, zu deren Beantwortung sich Theatermenschen berufen fühlen. Vincent Baudrier hofft auch heute auf den Beitrag der Künstler. Krisen sind schmerzhafte und gewalttätige Erfahrungen. Aber sie tragen immer auch die Chance von Transformationen in sich. Daran müssen wir im Moment arbeiten. Vielleicht ist der Beitrag der Künstler und der Kultur genau diese Hilfe bei der Veränderung und beim Neuaufbau nach der Krise.
ja, recréer quelque chose après ce moment de crise.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Auch die für die Kultur zuständigen Politiker und Ausschüsse in den Kommunen, Ländern und natürlich im Bund sind derzeit damit beschäftigt, Mittel bereitzustellen, die in Not geratene Künstler aus allen Sparten fürs Erste helfen. Die Bundesregierung plant, in der Coronavirus-Krise ein Hilfspaket von insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro aufzulegen. Für Freischaffende und Solo-Selbstständige, also Kleinstfirmen ohne Angestellte. Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Guten Abend, Herr Zimmermann.
Schönen guten Abend.
Was wissen Sie über das Hilfspaket, über den der Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts beraten hat?
Also wir konnten gestern uns an diesen Beratungen beteiligen, waren eingeladen in das Bundesarbeitsministerium. Da war der Arbeitsminister, aber auch genauso der Wirtschaftsminister und die Kulturstaatsministerin anwesend. Und wir haben ein sehr intensives Gespräch geführt, wie man ganz besonders den Solo-Selbstständigen, das sind ja bei uns sehr, sehr viele, fast 600.000 Personen sind Solo-Selbstständige im Kulturbereich und ganz viele in einem Bereich, wo sie weniger als 17.500 Euro im Jahr verdienen. Also da kann man sich vorstellen, wie schnell also auch die Not dort groß wird. Das wird aber in der Politik auch erkannt und deswegen hoffe ich, dass wir von diesem Paket, was jetzt geschnürt wird, auch einen deutlichen Anteil im Kulturbereich hineinbringen können. Das heißt, dass wir den abbekommen können und dass wir dann auch über vernünftige Verteilungswege mit der Politik eine Einigung treffen können.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die schnellen Hilfen angekündigt, aber nicht nach dem Gießkannenprinzip. Also Geld soll an diejenigen fließen, die es dringend bräuchten. Sie hatten die Zahl von 600.000 Kulturschaffenden genannt. Kommen da noch vielleicht ein paar mehr dazu? Sind das die Größenordnungen?
Na, das sind jetzt erstmal die, die wirklich also letztendlich selbstständig sind und keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Also das sind, wenn Sie so wollen, die kleinste Einheit. Dazu gehören auch alle Künstlerinnen und Künstler. Aber wir haben natürlich darüber hinaus noch mehr als 1 Million kleine Unternehmen im Kulturbereich. Also auch die sind natürlich existenziell betroffen, viel, viel stärker als die, die im Bereich der öffentlichen Finanzierung stehen. Und auch für die soll dieses Paket ja günstige Möglichkeiten des Einstiegs oder des Überwindungs auch dieser Krise bedeuten.
Also direkte Zuschüsse und Darlehen sind geplant. Muss die Bedürftigkeit dann belegt werden?
Da muss man jetzt schauen, wie das praktisch aussehen kann. Wir haben gestern den Ministern den Vorschlag gemacht, dass wir im Kulturbereich auch Verantwortung mit übernehmen würden. Das heißt, dass wir unsere ja schon eingeübten Strukturen, die wir zum Beispiel in den Verwertungsgesellschaften haben, also der GEMA, der GVL, der VG Wort, der VG Bildkunst haben, dass wir die gerne einbringen würden, damit man eine vernünftige und nicht zu bürokratische Regelung auch finden kann. Aber sicherlich wird man auch ein paar Fragen danach stellen müssen, ob jemand wirklich jetzt den Zuschuss braucht oder ob er ihn nicht braucht, weil wir wissen ja alle, es ist eine große wirtschaftliche Not, die auch jetzt entsteht und es wird viel Geld gebraucht und man wird das nicht einfach aus dem Fenster hinaus werfen können.
Meinen Sie, Herr Zimmermann, dass die 40 Milliarden Euro reichen werden?
Ich glaube das nicht, sondern ich glaube, wir reden jetzt über den Beginn einer Krise und ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Geld zur Verfügung stellen müssen, damit es überhaupt möglich ist, also unsere Wirtschaft in einigermaßen Standard zu halten. Das wissen aber, glaube ich, auch die Politikerinnen und Politiker. Es ist ja klar geworden, wir stehen vor einer Herausforderung, wie wir sie in der Bundesrepublik noch nie gehabt haben. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch gemeinsam mutig genug sein, zu sehen, dass wir in ganz neuen Größenordnungen denken müssen.
Im Bericht von Eberhard Spreng haben wir gehört, dass in Frankreich, Schweden und der Schweiz die kleinen Bühnen hart getroffen und in ihrer Existenz bedroht sind. Soforthilfen für Schauspieler, Regisseure, Musiker, Sänger sind das eine. Das langfristige Absichern von Kulturarbeit künftig ein Ziel, das bestimmt Priorität haben sollte. Welche Maßnahmen halten Sie, Herr Zimmermann, für nötig?
Wir brauchen hier zwei Sachen. Also wir brauchen einmal, ich sag mal, die soziale Absicherung. Das heißt, die, die jetzt in akute Not kommen, müssen natürlich aufgefangen werden. Aber wir brauchen auch etwas, dass es kulturell weitergeht. Also weil eine Bühne geschlossen ist, darf natürlich nicht die Kultur aufhören. Oder weil bestimmte Musiker nicht mehr auftreten können, müssen sie natürlich trotzdem weiter an ihrer Kunst arbeiten können. Und das ist quasi der zweite Strang, den wir, glaube ich, ganz dringend brauchen. Wir brauchen einen Kulturhilfefonds, also im Sinne von wie mache ich denn Kultur in der Zeit der Corona-Krise? Wie kann ich mir auch neues Publikum erarbeiten? Das scheint mir sehr wichtig zu sein, weil wenn wir hoffentlich irgendwann und so bald wie möglich diese Krise überwunden haben, dann soll die Kultur ja auch wieder auf 100% weiterlaufen können. Und dafür müssen wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, weil sonst haben wir nochmal einen großen Abbruch über die Zeit. Und das wollen wir nicht.
Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat zum Nothilfeplan für freischaffende Künstler und Solo-Selbstständige und die Voraussetzung für einen Kulturhilfefonds. Besten Dank, Herr Zimmermann.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wegen der Coronavirus-Pandemie wird das Filmfestival von Cannes in diesem Jahr nicht wie geplant im Mai stattfinden. Möglicherweise werde es auf Ende Juni oder Anfang Juli verschoben, teilten die Organisatoren am Abend mit. Sabine Wachs.
Aufgrund der schwerwiegenden sanitären Krise haben wir beschlossen, dass Cannes nicht wie geplant stattfinden kann, heißt es in einer Mitteilung des Festivals. Jedes Jahr besuchen mehr als 150.000 Menschen aus aller Welt die Filmfestspiele an der Côte d'Azur. In den Kinos von Cannes und auf dem roten Teppich hätten sich eventuell noch bestimmte Schutzmaßnahmen durchsetzen lassen, zum Beispiel eine beschränkte Anzahl von Personen. Allerdings ist die Mittelmeerstadt Cannes während des Festivals proppevoll. Tausende Menschen drängen sich Tag für Tag durch die engen Gassen, sitzen in überlaufenden Restaurants, die Hotels sind völlig ausgebucht.
Die Passionsspiele von Oberammergau werden wegen der Corona-Pandemie um 2 Jahre verschoben. Da die Gesundheit von Gästen und Mitwirkenden höchste Priorität habe, werde die für den 16. Mai geplante Premiere im Mai 2022 stattfinden, teilten die Veranstalter mit. Vor über 350 Jahren hatten die Oberammergauer gelobt, das Epos alle 10 Jahre zu spielen, wenn niemand mehr an der Pest sterbe. Seither mussten die Spiele nur 2-mal ersatzlos gestrichen werden. 1770 wegen eines Generalverbots und 1940 wegen des Zweiten Weltkriegs. Mehr als die Hälfte der Musikschaffenden in Berlin fühlt sich durch die Corona-Krise in ihrer Existenz akut bedroht. Fast alle gaben an, von Einnahmeausfällen betroffen zu sein und Unterstützung zu benötigen. Das teilte der Landesmusikrat in Berlin mit. An der Umfrage beteiligten sich knapp 1.400 Berliner Musikschaffende, Verbände, Institutionen und Unternehmen. Die EU-Kommission verhandelt mit großen Streaming-Anbietern, um während der Corona-Krise den Zugang zu Internetvideos aufrechtzuerhalten. Hintergrund ist die hohe Auslastung der europäischen Netze. Gerade durch Ausgangssperren versuchen viele Nutzer derzeit von zu Hause aus auf das Internet zuzugreifen, um sich zu unterhalten, aber auch um zu arbeiten. Welche Möglichkeiten Netflix, YouTube und andere Streaming-Dienstplattformen jetzt haben, dazu Michael Schneider.
Sie sollen möglicherweise die Videoqualität ihrer Angebote herabsetzen, Standardauflösungen statt höchster Qualität bei Internetvideos wählen. Außerdem könnte es Vorrang für Geräte geben, die sich über ein heimisches WLAN statt über Mobilfunknetze einwählen. Die Schweizer Regierung hatte deshalb bereits ihre Bürger aufgerufen, weniger Videos zu streamen. Notfalls werde man die Nutzung einschränken, um versorgungsrelevante Leitungen offen zu halten. Soweit will die EU-Kommission es nicht kommen lassen. Man arbeite daran, die Zugänglichkeit und Netzneutralität zu sichern, hieß es.
Die Schriftstellervereinigung PEN fordert angesichts von Corona ein 6-monatiges bedingungsloses Grundeinkommen für Solo-Selbstständige in der Kulturbranche. Viele Freiberufliche in der Kreativwirtschaft seien wegen der Veranstaltungsabsagen existenziell bedroht und bräuchten staatliche Hilfe, erklärte das Deutsche PEN-Zentrum in Darmstadt. Ersten Umfragen zufolge fielen bei vielen Künstlern, die auf Honorarbasis arbeiten, 80-100% der Einnahmen weg.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eugen Ruge, Autor von Hörspielen, Theaterstücken und des wunderbaren Romans In Zeiten des abnehmenden Lichtes, sollte jetzt eigentlich in Mainz sein, denn vergangenen Freitag wurde er dort als neuer Stadtschreiber eingeführt, wenn auch schon ohne die geplante große offizielle Feier. In schwierigen Zeiten wie diesen zieht es einen aber nach Hause und deshalb habe ich Eugen Ruge am späten Nachmittag in Berlin erreicht. Sie hatten sich, Herr Ruge, darauf gefreut, eine flächenmäßig gut überschaubare Stadt wie Mainz zu erkunden und Eindrücke aufzusaugen, die wie auch immer in einer Stadtschreiber-Dokumentation auftauchen würden. Nun finden Sie sich auf absehbare Zeit in den eigenen 4 Wänden wieder. Wie verbringen Sie gerade die Tage?
Ja, ein Schriftsteller schreibt natürlich, egal wo er ist. Und ich würde das in Mainz tun. Ich tue das jetzt auch hier. Und ansonsten, ja, tue ich eigentlich lauter schöne Dinge. Ich lese. Ich koche, ich spreche mit meiner Frau. Also eigentlich geht es mir ganz gut.
Natürlich ist es für Schriftsteller etwas Gewohntes, zurückgezogen zu arbeiten.
Genau.
Sie tun dies ja auch abgeschieden auf Rügen, wo große Teile von In Zeiten des abnehmenden Lichts entstanden. Trotzdem ist es etwas anderes, wenn einem keine andere Wahl bleibt. Ist die Konzentration dieselbe?
Wissen Sie, ein Schriftsteller sehnt sich eigentlich schon nach Ruhe und sehnt sich nicht unbedingt danach, also ich jedenfalls, immer zu rumzureisen, ja. Und ich bin gerade mit dem letzten Buch Metropol jetzt auf Lesereise gewesen. Ich habe, glaube ich, schon 40 Veranstaltungen gemacht und war ehrlich gesagt auch in der Stimmung, dass ich...
Vielleicht eine kleine Pause gebraucht haben,
ja. Ja, das war eigentlich für mich ganz persönlich nicht die allerschlechteste Möglichkeit, jetzt einfach mal wieder zurückzuschalten und zu Hause in Ruhe zu arbeiten, ja.
Ja, da sind Sie in einer besseren Situation als die Schriftsteller, deren Bücher jetzt zur Leipziger Messe rausgekommen sind und die nicht eine einzige Lesung realisieren konnten, große Angst haben zum Teil, dass 3-4 Jahre lange Arbeit doch etwas unberücksichtigt bleibt von der Öffentlichkeit. Ihr jüngster Roman Metropol spielt ja in dem legendären Moskauer Hotel, in das die Bolschewiken 1917 einzogen und in dem ihre kommunistische Großmutter 477 Tage lang lebte. Sie haben, als Sie für den Roman in Russland recherchiert haben, das Zimmer bezogen, in dem die Großmutter zwischen 1936 und 38 wohnte. 477 Tage. Ein Jahr, 4 Monate, das ist unheimlich viel Zeit. Denken Sie in diesen Tagen gelegentlich an die Erfahrung Ihrer Großmutter?
Also das ist wahnsinnig viel Zeit, vor allen Dingen dann, wenn man darauf wartet, dass man abgeholt wird. Dann ist das natürlich ganz besonders schlimm. Ich denke dabei übrigens auch an meine unfreiwillige Armeezeit in der DDR. Das waren auch so irgendwie 500 Tage oder so. Daran zu denken, jetzt, wenn ich hier sitze, fällt mir schwer, weil ich mein Leben ja eigentlich genieße. Für mich ist ja Zeit nichts, was ich irgendwie rumkriegen muss, ja.
Mhm.
Sondern für mich ist ja Zeit etwas, über das ich mich freue. Zeit zu haben ist ja überhaupt eigentlich der Luxus im Leben, nicht?
Ich habe mir vorgenommen, die nächsten Wochen auch zu nutzen, um Literatur zu lesen, die etwas abseits meiner Hauptinteressen liegt. Also ich entdecke gerade Lyudmila Ulitskayas autobiografisches Buch »Die Kehrseite des Himmels«. Was, Herr Ruge, lesen Sie?
Ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig. Also eins lese ich zum Beispiel abends direkt vorm Schlafengehen. Das ist im Augenblick gerade Ovid, die Metamorphosen. Ja, und dann lese ich gerade jetzt im Augenblick 2 Sachbücher. Das eine ist von dem Zeitjournalisten Willi Winkler und heißt »Das braune Netz, wie die Bundesrepublik von früheren Nazis zum Erfolg geführt wurde«. Sehr interessante Lektüre. Und einen etwas abgefahrenen linken Denker lese ich gerade, nämlich Slavoj Žižek, das letzte Buch von ihm. Also ich lese eine ganze Menge durcheinander.
Guter Mix. Große Tageszeitungen fangen ja an, Schriftsteller einzuladen, Fortsetzungsromane zu schreiben oder Tagebucheintragungen in loser Folge zu schicken und zu veröffentlichen. Ob für die Öffentlichkeit oder nicht, sind Sie auch jemand, der in außergewöhnlichen Zeiten Notizen macht, ein Tagebuch führt?
Ich führe eigentlich immer Tagebuch. Bei dem Wort immer zögere ich ein bisschen, weil es gibt so Zeiten, wo ich dann doch nichts ins Tagebuch schreibe, weil ich dann doch mit meinem eigentlichen Schreiben zu beschäftigt bin zum Beispiel. Ja. Ich versuche das meistens so in kleinen Gedichten aufzuschreiben, was so in der Woche passiert ist, die wichtigsten Sachen oder eine wichtige Sache oder so rauszupicken und dann so eine Art Gedicht zu fabrizieren.
Ist ja eine schöne Form, also wie so eine kleine Zeitkapsel auch. Ja.
Ja, das heißt nicht, dass durchgehalten wird, so ist das nicht. Ja. Es gibt auch ganz andere Tagebucheinträge.
Können Sie sich vorstellen, Herr Ruge, die jetzige Zwangssituation literarisch zu verarbeiten?
Naja, ich würde so sagen, ich finde ja, dass der Coronavirus was offenbart über die Gesellschaft. Es hat natürlich mit dem Thema Globalisierung zu tun, hat mit Digitalisierung zu tun, hat mit Zeit zu tun. Und ich würde sagen, darüber zu schreiben, kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ich das in gewisser Weise gerade sogar tue, aber nicht auf so einer unmittelbaren, aktuellen oder direkt auf Corona bezogenen Ebene. Mich interessiert sozusagen da nicht so sehr die Oberfläche, ja, sondern die Probleme, die wir immer haben, nicht? Also es ist so wahnsinnig viele Leute gibt, die scheinselbstständig sind oder irgendwie outgesourced oder auf Honorarbasis irgendwo arbeiten, in Wirklichkeit eigentlich ständig arbeiten für einen kleinen Verlag oder sonst was, dass diese Menschen natürlich alle jetzt vor Problemen stehen, nicht? Das liegt daran, dass die Situation insgesamt so ist. Ja, der Coronavirus, der fördert das nur zutage, ja.
Die Mainzer Preisstifter haben sich gewünscht, dass sie eine Filmdokumentation realisieren. Die Themenwahl ist völlig frei. Gibt es schon Ideen, die in Gedankenform annehmen? Ihre Vorgängerin Anna-Katharina Hahn hat ja zum Beispiel einen Film über Tauben in Städten gemacht.
Eine der Vorgängerinnen, die letzte war ja Eva Menasse. Die hat einen Film über Robert Schindel gemacht, einen Gesprächsfilm, Interviewfilm, sowas. Ja, ehrlich gesagt, ich habe schon die Idee, ja. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, ob ich darüber sprechen will.
Soll einem nicht zerrinnen, ne, die Idee?
Ja, es ist irgendwie seltsam. Vielleicht ist es irgendwie Quatsch und abergläubisch, das kann schon sein. Ich habe zum Beispiel, als ich die Zeiten geschrieben habe, habe ich ja sehr früh diesen Manuskriptpreis bekommen, den Alfred-Döblin-Preis. Und habe dann im Grunde genommen irgendwie die ganze Zeit so halb öffentlich, wenn man so will, geschrieben. Also jedenfalls der Verlag, die kannte schon die ersten Kapitel, jeder wusste, worum es geht. Es war schon in der Presse und ich musste das Ding dann zu Ende schreiben und es ging auch, ja. Also insofern, wahrscheinlich ist es abergläubisch und dumm, aber Sie nehmen mir jetzt nicht übel, wenn ich da einfach mal an mich halte?
Mache ich nicht. Ich nehme nichts übel.
Nee, das ist schön. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich was wird. Das hängt ja von vielen Faktoren ab. Sie müssen erstmal zu den Protagonisten Kontakt aufnehmen, die Sie da im Auge haben. Sie wissen gar nicht, ob die so mitmachen wollen, wie Sie sich das vorstellen, ob der finanzielle Rahmen aufgeht. So, also es ist sehr komplex. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Das Fernsehen muss auch noch mitmachen. Also mal sehen.
Die Mainzer müssen auch noch ein bisschen warten, bis Eugen Ruge zu ihnen zieht, um als Stadtschreiber aktiv zu werden und das heißt auch wieder öffentlich zu lesen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Ruge, und wünsche alles
Ihnen.
Gute. Alles Gute,
ja. Ihnen. Danke gleichfalls und bleiben Sie gesund.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Fast alle verbringen momentan die meiste Zeit zu Hause, schauen in Computer, Laptops und Mobiltelefone, um mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Das Theater lebt zwar ganz stark von der körperlichen Präsenz der Schauspieler, aber die Bühnen experimentieren seit einer Weile doch auch mit digitalen Formen. In Dortmund gibt es sogar eine Akademie für Theater und Digitalität. Zusammen mit der Initiative Cheers for Fears veranstaltet sie gerade ein Symposium, das heute online stattfand. Staging Complexity ist der Titel des Ganzen. Stefan Keim hat es für uns verfolgt. Guten Abend, Herr Keim.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Hat die aktuelle Entwicklung den Diskussionen eine besondere Dringlichkeit gegeben?
Ach, sie war die meiste Zeit eigentlich doch von einer ziemlichen Entspanntheit geprägt und von ganz vielen Rückblicken auch auf historische Entwicklungen, was mich auf der einen Seite überrascht hat, auf der anderen Seite aber auch sehr interessiert hat. Doch gleich zu Beginn hat einer der Moderatoren und Organisatoren, Jascha Sommer, das ist der künstlerische Leiter von Cheers for Fears, schon durchaus den aktuellen Bezug hergestellt.
Ich glaube, wir alle oder viele von uns fangen gerade an, Tagebuch wieder zu schreiben, irgendwie mitzuschreiben, wo wir gerade stehen. Und ich glaube, dass tatsächlich das Sinn macht, um darüber auch nachzudenken, wie soll eigentlich unsere Gesellschaft in Zukunft funktionieren. Weil es natürlich auch da, gerade in dieser Krisenzeit, sehr stark immer wieder dann doch von vielen auch, also nicht nur in der Ferne, sondern auch in meiner Timeline, durchaus die Forderung gibt nach Autorität, dass jemand da endlich mal entscheidet. Und da ist natürlich die Frage, also hier ist, glaube ich, gerade Demokratie sehr herausgefordert.
Dann haben wir uns ganz, ganz lange über andere Dinge, Vorträge angehört und kurze Diskussionen. Und ganz am Schluss ging es dann eigentlich wieder um dieses Thema, wie kann man eigentlich oder wie sollte man sich jetzt richtig verhalten? Und es wurde doch weitgehend auch eine Forderung formuliert, Vertrauen in die Politiker zu haben.
Das Symposium ist ja per Livestream auf YouTube gesendet worden. Die Vortragenden wurden zugeschaltet. Hat das die Art des Diskurses beeinflusst? Zum
Schon.
Beispiel verlangsamt?
Ja, also es auf jeden Fall. Es war schon immer so, dass auch mit der Technik ein bisschen gekämpft wurde. Also gleich die erste Vortragende, Diana McCarthy, ist aus Berlin zugeschaltet worden, saß da ganz entspannt in ihrem Garten, hatte nicht die allerbeste Verbindung, wollte uns auch immer irgendwelche kurzen Fotos auf ihrem Handy zeigen und dann wackelte das und man verstand sie kaum, dann auch noch auf Englisch. Dann musste sie ihren Platz wechseln und auch wenn es dann die Fragen gab, da musste man sich auch erstmal damit beschäftigen, die hochzuschalten. Also es war schon alles ein bisschen huckelig. Man merkt interessanterweise, obwohl sich ja sowohl Cheers for Fears als natürlich auch die Akademie für Theater und Digitalität die neuen Technologien und die neuen Technologien ist gut, es ist ja gar nicht mehr so neu, aber auf jeden Fall das Umgehen damit ist ja ihr Thema. Aber im Rahmen eines Symposiums wirkte es doch alles noch ziemlich fremd und wurde auch immer wieder thematisiert.
Wenn man sich die Liste der Vortragenden anschaut, entdeckt man wenige, die sich klar der Theaterszene zuordnen lassen. Ging es denn überhaupt zentral um die Wechselwirkung von Bühne und digitaler Welt?
Erst am Nachmittag wieder. Also zunächst einmal ging es um ganz andere Themen. Also Diana McCarthy ist ja nun wirklich keine Theaterfrau. Ich hatte sie ja gerade schon erwähnt, kommt aus der Kunstecke, hat ja auch ein Künstlerradio gemacht und Ausstellungen kuratiert. Und sie ist eine radikale Feministin. Und ihr ging es zum Beispiel darum, eine Geschichte des feministischen Kampfes um Freiheit zu erzählen. Sie fing wahrhaftig an von der Sklaverei, ging bis heute zur PKK, zu illegalen Rechercheplattformen. Es ging ihr über Solidarität, über Raum und Zeit hinweg und sie hat die These aufgestellt und das war eigentlich der Bezug zu den Medien, dass eigentlich eben immer wieder alle Medien, die gerade aktuell überhaupt vorhanden waren, genutzt wurden, um die Geschichten zu erzählen, um diesen Kampf entsprechend auch weiterzuführen. Und es war schon eine auch ziemlich politische Veranstaltung. Christian Sievers zum Beispiel, er ist Performance-Künstler, er hat ganz klar dann auf die heutige Zeit geblickt und hat versucht und auch, wie ich finde, sehr überzeugend versucht, wir hören gleich einen Ausschnitt, Verbindungen herzustellen zwischen dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft und das, was gerade an Panik vor dem Virus passiert.
Immer geht es um den Schutz vor einer sogenannten Flut oder vor einer heimlichen Influenz. Influenza ist ein schädlicher Einfluss, der sich unbemerkt einschleicht, ohne dass wir es kontrollieren können. Und das ist eine Urangst wahrscheinlich und die wird natürlich benutzt, unter anderem von den Rechtsextremen, von den Nationalisten. Bei den Nazis hieß es noch, der Volkskörper, der müsste rein gehalten werden. Also dieser Begriff des Volkskörpers ist interessant, weil er auch mit diesen Ängsten spielt. Aber dieses Wiedererstarken des Nationalismus und die Sehnsucht nach einer irrealen, guten alten Zeit, als die Nation noch frei war vom vermeintlich Fremden, das ist ein Thema, das immer wieder kommt.
Also das soll jetzt nicht so klingen, als ob die Konferenz ihr Thema verfehlt hätte, denn das sind ja alles nun auch Gedanken und Themen, mit denen sich Theaterschaffende heute auch beschäftigen. Und ich denke, es ist so eine Frage des Blickwinkels, dass man sich von dieser Konferenz, die so schon ein bisschen auseinanderdriftete und nicht wirklich einen roten Faden hatte, aber ich denke, dass man sich da sehr viele Anregungen rausziehen konnte.
Ging es denn, Stefan Keim, auch um neue künstlerische Konzepte, die man entwickeln könnte, sollte?
Ganz am Schluss, und zwar war da Philipp Jonathan Ehmann zu Gast, das ist ein Theatermacher und der hat am Schauspielhaus Graz und woanders, was ja auch einige andere machen, zum Beispiel Machina X, eine Performancegruppe aus Berlin und noch einige andere, der hat sehr stark die Erzähldramaturgien von Computerspielen übertragen auf Theaterperformances mit Live-Publikum. Und was bei ihm das Besondere ist, dass er sehr wenig vorgibt. Das fand ich hochinteressant, was er da über seine Performances erzählt hat, dass er dem Publikum eine sehr große Freiheit gibt, zu entscheiden, was die machen. Was wiederum, also die müssen nicht zum Beispiel Held sein und draufgängerisch sein, die können auch bescheiden sein und sich zurückhalten. Und dann müssen aber die Macher spontan darauf reagieren. Und dann kommt es an, ein Gerüst zu zimmern, eine Dramaturgie, die diese Flexibilität hat und darauf eingehen kann. Es würde auch darüber diskutiert, ob man damit es wirklich schafft, auch ein anderes und ein jüngeres Publikum anzuziehen, ein Publikum, das sonst nicht ins Theater geht. Darüber waren sich alle nicht so ganz einig. Aber es zeigt natürlich sehr, dass also Digitalität und Theater schon sehr interessante und sehr unterschiedliche Wechselwirkungen haben.
Die Künste weichen zurzeit notgedrungen ins Netz aus. Stefan Keim hat für uns ein Symposium an der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund besucht. Dafür besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wären dies andere Zeiten, würden wir heute vergleichen, wie die Feuilletons den Geburtstag von Hölderlin begehen. Aber es sind keine normalen Zeiten. Mit dieser rhetorischen Figur beginnen derzeit die meisten Feuilletonartikel. Das Thema steht eh fest. Je länger, desto wahlweise reflektierter oder galgenhumoristischer. Wie etwa bei dem Satiriker Andreas Thiel, der in der Neuen Zürcher Zeitung die Frage stellt, wie reagieren wir richtig auf die Krisenbewältigung? Ironisch, zynisch oder sarkastisch? Um uns mit auf den Weg zu geben, der Zynismus sei eh bloß eine Haltestelle auf dem Weg von der Ironie zum Sarkasmus. Fangen wir mit der Reflexion an. Gleich zwei juristische Analysen unserer Demokratie bietet die FAZ. Alle Macht dem Virus, fragt Hinnerk Wissmann, Jurist aus Münster. Er meint, es geht darum, die wechselseitige Abhängigkeit von handlungsfähigem Staat und freier Gesellschaft zu beachten. Fazit: Wir müssen nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Freiheit verteidigen. Das Recht des Ausnahmezustands ohne Krieg analysieren Florian Meinl und Christoph Möllers von der Humboldt-Universität. Viele demokratische Verfassungen kennen das Institut des Ausnahmezustands. Das Grundgesetz lässt derlei nur für den militärischen Notstand zu. Wäre es, fragen die beiden, sinnvoll, auch für die Pandemie solche Ausnahmebefugnisse zu schaffen? Und haben eine klare Antwort. Nichts spricht dafür. Der Punkt beschäftigt auch Andreas Zielke. Das Grundgesetz kennt keinen Ausnahmezustand, bemerkt er in der Süddeutschen. In Wirklichkeit aber haben wir jetzt einen. Allerdings, und das, meint Zielke, entschärft die Frage etwas, erfasst der auferlegte Stillstand die reale, nicht aber die digitale Geselligkeit und Kommunikation. Wir erleben heute einen Testlauf, wie die aufs Virtuelle reduzierte Gesellschaft funktioniert. Wenn sie funktioniert. In derselben Süddeutschen fragt Janis Brühl, bedroht die Corona-Krise auch das Streaming? Die Schweizer Regierung hat bereits dazu aufgerufen, weniger Videos zu streamen. Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, hat mit Netflix-Chef Reed Hastings über Möglichkeiten gesprochen, ob nicht die Bildqualität bei starker Auslastung heruntergeschraubt werden könne. Rüdiger Schaper erinnert im Tagesspiegel im Rahmen einer Analyse der Krisenrhetorik westlicher Politiker, Tenor, Angela Merkel zeichnet sich durch ihre Zivilität aus, Franzosen und Amerikaner üben sich in Kriegsrhetorik, an einen Film, den es sicher nicht auf Netflix gibt. Rosa von Praunheims drastisch schräge AIDS-Komödie »Ein Virus kennt keine Moral« von 1986. Für die Gegenden, in denen der Stream strömt, sah Christian Füller in der Welt einen Umsturz voraus. Auf der Suche nach Projektideen für den Hausunterricht entdecken Eltern, dass das Netz nicht nur ein liederlicher Raum des Hasses und der Verblödung ist, sondern eine von Lehrmaterialien überquillende Bibliothek. In den bevorstehenden 5 Wochen wird die Entdeckungsreise der Eltern so weit von der alten Schule führen, dass womöglich die Frage lauten wird, warum überhaupt zurück in die Schulpflicht. Schauen wir mal. Für die Zwischenzeit ein paar praktische Tipps. Der FAZ hat der Schriftsteller Joshua Cohen aus New York Aufzeichnungen aus dem Kellerloch geschickt. Hier ein Tipp eines Schriftstellers, der schon vor Beginn dieser Pandemie viel zu Hause gesessen hat. Wer produktiv sein will, muss eine Hose anhaben. Und Jan Kittwes empfiehlt Clubgängern auf Entzug die Seite unitedwestream.berlin mit Livestreams aus Berliner Clubs. Fürs Clubgefühl zu Hause schlägt er vor, sich, wenn man Durst hat, eine Viertelstunde lang auf Zehenspitzen vor den Kühlschrank stellen und sich den Barkeeper, der einen ignoriert, dazudenken. In der Taz versteigt sich Uli Hannemann zu der Äußerung, ich persönlich fürchte mich weniger vor der Krankheit als vor Depression und Langeweile. Um dankenswerterweise hinzuzufügen, aber ich persönlich ist meistens nur ein Synonym für Arschloch. Wir haben nun mal nur 107 kompetente Lungenärzte für 28.000 Intensivbetten. Genau deshalb bin ich froh, dass für mich so entschieden wurde. Idioten, Hedonisten und Harthörige muss man zur Vernunft einfach zwingen. Daran werden wir dann denken, wenn die Ausgangssperre kommt.
Das war Hans von Trotha. Er hat die Feuilletons vom 20. März für Fazit gelesen. Ich bin Sigurd Brinkmann. Eine ruhige Nacht wünsche ich. Auf bald wieder. Und hier noch ein Tango von Pino Daniele.